Deutschlandfunk Interview.
Die Abstimmung heute zur Errichtung des sogenannten Sondervermögens für die Bundeswehr war dann auch deutlich. Soweit es den Bundestag betrifft, ist die Grundgesetzänderung damit also beschlossen. Wir haben es ja gerade gehört von unserer Korrespondentin aus Berlin. Ganz geschlossen war die Ampel nicht bei der namentlichen Abstimmung. Frage an Professor Christian Stecker, Parteienforscher. Wie interpretieren Sie denn nun dieses Ergebnis dieser Abstimmung in Bezug auf die Geschlossenheit der Ampelkoalition?
Ja, die Abstimmung zum Sondervermögen war nun weitgehend einvernehmlich, also nicht nur zwischen der Ampel, sondern auch mit der Union. Das war ja nicht immer so bei verteidigungspolitischen Themen, wo dann auch die SPD teilweise etwas stärker ausscherte, beispielsweise bei der Bewaffnung von Drohnen. Und das Interessante ist, dass auch innerhalb der Ampel die Abstimmung weitgehend geschlossen lief. Also es gab, glaube ich, 9 Abweichler in der SPD und 4 bei den Grünen. Bei den FDPlern waren die Reihen fest geschlossen. Und insgesamt kann man sagen, dass das auch eine relativ klare Sache war, wo dann am Ende die Konflikte doch auch in den Hintergrund traten vor Angesicht der Krise in der Ukraine.
Die Grünen, die wollten ja ursprünglich dieses Geld auch für Cybersicherheit ausgeben und dieses 2%-Ziel der NATO, also 2% vom Bruttoinlandsprodukt, das jeder NATO-Staat beitragen sollte, das haben sie für nicht so wichtig erachtet. In beiden Fällen haben sie nun zurückgesteckt. Wird diese Diskussion jetzt unterdrückt oder was glauben Sie, wann wird sie wieder aufkommen?
Ja, die Zustimmungsbedürftigkeit dieses Sondervermögens durch die Union macht natürlich Kompromisse notwendig. Und das können die Grünen entsprechend auch relativ gut rechtfertigen, dass eben die Zustimmung der Union für die Grundgesetzänderung nicht anders zu haben war, als mit dem Zugeständnis eben wirklich diese 100 Milliarden ganz klar ausschließlich der Bundeswehr zuzuschreiben. Und ich denke, das sind keine so großen Themen, die jetzt den Grünen noch nachteilig auch von ihrer Anhängerschaft ausgelegt werden. Interessant ist natürlich, dass dieses Sondervermögen von allen Parteien auch so ein bisschen unterschiedlich gerahmt wird. Also für die SPD war es ja auch sehr wichtig zu betonen, dass es nicht in Konflikt mit sozialen Zielen steht, was natürlich nicht ganz so stimmt, weil man jeden Euro nur einmal ausgeben kann. Aber für die SPD war es auch symbolisch wichtig, dass dann der Mindestlohn in dieser Woche auch noch erhöht wurde.
Genau, das werden wir auch noch später berichten, wie der Mindestlohn, wie die Diskussion darüber im Bundestag gelaufen ist. Also wenn ich Sie richtig verstehe, war das so ein ganz ordentliches Ergebnis der Koalitionsarbeit.
Ja, das war ein ordentliches Ergebnis und man konnte Einigkeit demonstrieren, aber es war ja auch vielleicht nicht die größte Herausforderung in einem Thema, wo es nicht so großen Dissens gab, eben dann Einigkeit zu demonstrieren. Die Konflikte, die sind absehbar und die kommen mit großer Geschwindigkeit auf die Koalition zu.
Welche sind das Ihrer Meinung nach?
Ja, also natürlich angefangen beim Haushalt. Den aktuellen Haushalt konnte man nochmal als Sondersituation verkaufen, wo man sozusagen letztes Mal in der Not von Corona-Krise und Ukraine-Krieg einen tiefen Schluck aus der Pulle nehmen darf und 140 Milliarden Euro neue Schulden aufnehmen kann. Der nächste Haushalt soll wieder ein normaler Haushalt sein. Und daran wird sich vor allen Dingen dann Christian Lindner messen lassen müssen, dass die Schuldenbremse wieder eingehalten werden wird. Die Verhandlungen dafür haben ja schon begonnen und das wird interessant sein zu sehen, wie es Lindner schafft, seine Kabinettskollegen zu etwas mehr fiskalischer Disziplin anzuhalten.
Ja, jetzt hat er 100 Milliarden Euro locker gemacht für die Bundeswehr. Schulden, die nicht so heißen, sondern als Sondervermögen Bundeswehr bezeichnet werden. Und ausgerechnet ein FDP-Finanzminister muss für diese Umlabelung dann gerade stehen. Hätten Sie sich das vorstellen können?
Ja, wir hätten uns sicherlich vieles nicht vorstellen können, was jetzt doch in relativ kurzer Zeit eingetreten ist und Christian Lindner vermutlich auch nicht. Und er ist auch in der schwierigen Lage, dass ja letztlich auch die haushalterischen Tricks so ein bisschen ausgereizt sind. Also nochmal eine Umwidmung von vielleicht Corona-Geldern in Haushaltsmittel wird es nicht geben können. Da müssen wir auch warten, wie das Bundesverfassungsgericht entscheidet. Also das wird interessant sein zu sehen, wie sich das entwickelt. Denn dieser Sparanspruch der FDP und von Lindner, der trifft ja auf Koalitionspartner, die doch eine recht ausgabenwirksame Agenda noch vor sich haben, beispielsweise mit dem sozialen Klimageld oder der Kindergrundsicherung. Und auf die FDP will ja letztlich Einnahmen senken, in dem Sinne, dass die kalte Progression gelindert werden soll. Das alles kann gut funktionieren, wenn die Steuerquellen sprudeln, um dann quasi ideologische Gräben zuzuschütten. Und dergestalt wird wahrscheinlich die Steuerschätzung ein wichtiges Orakel sein, was uns auch indirekt über das Klima in der Koalition in Zukunft etwas berichten wird können.
Bleiben wir mal bei diesem Klima abseits der Finanzen. Interpretationsmöglichkeiten über den Zustand der Koalition lässt ja auch gerade die Diskussion über die Unterstützung der Ukraine offen. Man fragt sich ja, oder ich frage mich, warum die SPD anscheinend eine Sprachregelung herausgegeben hat und auf keinen Fall von einem Sieg der Ukraine im Krieg gegen Russland zu sprechen. Wie sehen Sie das?
Ja, also da kann ich letztlich auch nur spekulieren. Ich glaube, es ist die tiefste Überzeugung auch von Olaf Scholz und der SPD, dass der aktuelle zurückhaltende Kurs auch mit der zurückhaltenden Lieferung von schweren Waffen der richtige Kurs ist. Und ich glaube, dass wir da auch noch nicht alle Argumente gehört haben, was das vielleicht für die Bevölkerung auch plausibilisieren könnte. Das ist ja auch letztlich die Kritik an Scholz und der SPD, dass sie diesen Kurs nicht ausreichend erklären kann.
Ja, die Grünen, die sehen das ja anders. Außenministerin Baerbock sagt ja ganz klar, die Ukraine muss unterstützt werden, damit sie gewinnt. Der Kanzler und die SPD, die reden da irgendwie um den heißen Brei herum. Kann das auf Dauer gut gehen?
Dass die Ukraine-Krise und der Krieg und die Frage der Lieferung von schweren Waffen sozusagen zur Sollbruchstelle in der Koalition wird, das kann ich mir nicht vorstellen. Das wird ein schwelender Konflikt bleiben, weil die Positionen da doch recht unterschiedlich sind. Aber das wird kein großer Konflikt werden, denke ich, der zu einem Bruch der Koalition führen wird.
Diese Ampelkoalition, die ist ja angetreten, einen neuen Politikstil zu pflegen während der Verhandlungen. Da hat man ja schon gesagt, wir wollen hier nicht den kleinsten gemeinsamen Nenner finden, wie das sonst so üblich ist bei Koalitionsverhandlungen, sondern jeder konnte sein Herzensprojekt durchbringen, das bei dem anderen nicht so beliebt war. Ist das eigentlich eine realistische Grundlage für künftige Herausforderungen, die man ja noch gar nicht kennt?
Ja, zunächst ist es natürlich Politpoesie, also unterschiedliche Partner, die mit Blick auf Rot-Grün versus FDP auch wirklich große Unterschiede trennen in der Wirtschaftspolitik, versuchen zusammenzufinden, was keine Liebesheirat ist. Aber natürlich kommen auch sie nicht dem ewigen Dilemma von Koalitionen entgehen, dass man nämlich gemeinsam regieren muss, sich nicht zu sehr streiten darf, weil das allen schadet, aber letztlich man dabei unterscheidbar bleiben muss. Und das ist eben schwierig, wenn man unterschiedliche Positionen einnimmt. Hinzu kommt, dass letztlich so ein bisschen so eine Wettbewerbslogik wie die GroKo bei der Ampel dazukommt, weil sowohl SPD und Grüne mittlerweile realistische Aussicht auf die Kanzlerschaft haben. Also es gibt nicht mehr das, was man früher das klassische Koch-Kellner-Verhältnis genannt hat, mit Blick auf den Wettbewerb um den Hautpreis, nämlich die Kanzlerschaft. Und für die FDP ist es vor allen Dingen nach den Landtagswahlen in NRW, wo sie ja letztlich halbiert wurde, eine große Herausforderung, irgendwie erkennbar zu bleiben. Ich würde dennoch sagen, dass es der Ampel nach wie vor relativ gut gelingt, kommunikativ, gesittet und respektvoll miteinander umzugehen, auch wenn der Ton schärfer geworden ist. Aber es ist dennoch irgendwie noch weit entfernt von den Auseinandersetzungen, die man jetzt bei der GroKo oder etwa der schwarz-gelben Koalition von 2009 gewohnt war.
Politpoesie, haben Sie eben gesagt. Und da kommen wir mal zur Politikrealität. Mal kurz über die Opposition reden, über CDU, CSU. Friedrich Merz, der Oppositionschef, der macht so sein Ding. Oppositionspolitik kommt mir vor wie in den 80ern. Der Regierung immer mal wieder ein Mitgeben, Kompromiss erzwingen und am Ende mitstimmen. Wird dieses Verhalten die Union voranbringen?
Ja, das ist zunächst mal das Geschäft der Opposition. Also die Zustimmung zu einem höchstmöglichen Preis verkaufen und der Regierung dabei Zugeständnisse abbringen und auch nach außen darstellen, dass man sozusagen die Regierungsvorhaben vielleicht sogar verbessert hat. Also das ist ganz legitime Oppositionspolitik. Interessant wird es sein zu sehen, wann die Union vielleicht dann auch stärker davon Gebrauch macht, dass sie im Bundesrat zustimmungspflichtige Gesetze der Bundesregierung aufhalten kann und mal schauen, ob Friedrich Merz bei Oskar Lafontaine sozusagen bildlich gesprochen in die Leere geht und überlegt, wie man vielleicht auch über Blockaden im Bundesrat die Ampel als handlungsunfähig vorführen kann, beziehungsweise dann vielleicht auch die inneren Konflikte innerhalb der Ampel stärker sichtbar machen kann.
Ist denn diese Union inhaltlich und auch personell die wirkliche Alternative zur Regierung, was die Opposition ja idealerweise sein sollte?
Also Merz versucht natürlich, sich dergestalt aufzustellen und er hat es in gewisser Weise auf einigen Politikthemen sicherlich relativ einfach, weil die Ampel sich zum Beispiel in der Fiskalpolitik eben wird schwieriger einigen können und die FDP, wenn sie Kompromisse mit Rot-Grün macht, letztlich etwas offen lässt, was dann die CDU ausfüllen kann. Und das werden wir auch beobachten, dass die CDU regelmäßig die FDP piesacken wird, wenn sie von bestimmten Positionen abweicht aufgrund von Koalitionsdisziplin.